Der heutige Predigttext ist der Beginn einer der beeindruckendsten Erzählungen der ganzen Bibel. Die großartige Vision, die Johannes im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, der Apokalypse, notiert. Ich lese ihn uns vor, es stammt aus Offenbarung 1, die Verse 9 bis 18. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden nach Ephesus und Smyrna, nach Pergamon und Thyatira, nach Sardes und Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand, gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Pracht. Also, die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Schon wieder so eine Textvertonung. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass das neue Jahr erst in der dritten Woche ist. Jedenfalls habe ich in der letzten Woche, als ich Urlaub hatte, für mich Zwischenbilanz gezogen. Wieder mal. Auch was unsere Gemeinde angeht. Nicht nur, aber auch. Wen haben wir im Laufe der Zeit gewonnen? Wen haben wir verloren? Was gelingt uns richtig gut und sollten wir weiter ausbauen? Und was bedarf dringend einer Änderung? Wo läuft es gut? Wo müssen wir was tun? Woran habe ich ganz subjektiv meine Freude? Und worüber ärgere ich mich auch ein bisschen? Eine Überlegung hat mich dabei besonders beschäftigt. Hat die Aufgabe der Verkündigung, für die ich ja besondere Verantwortung hier trage, heute wirklich noch die Verheißung, dass sie Menschen bewegen, verändern und beeinflussen kann? Vom Wort Gottes heißt es ja in der Heiligen Schrift, naja, dass es Felsen zerschmeißt. Und wem das noch nicht genug ist, steht da, dass das Wort Gottes alles geschaffen hat, was ist, wenn das keine Wirkmacht ist. Meine erste Antwort mit Blick auf den Tede war aber eher resigniert. Nein, das gilt heutzutage wohl nicht mehr, auch nicht bei uns. Auch wenn die Predigt hier nicht unbedingt mit Verachtung gestraft wird, so wie in anderen Orten dieser Welt. Aber wie soll denn bitteschön das Wort Gottes denen etwas ausrichten, die es nicht oder nur sehr selten hören? Wo ist die Wirkmacht des Wortes Gottes, der Herrlichkeit Jesu, die über uns aufgeht? Wie gesagt, das war meine erste Antwort im Urlaub. Dann habe ich mir Anfang der Woche nach meinem Urlaub, also am letzten Montag, den Predigttext für heute angeguckt, denn es wurde Zeit, mich mal damit zu beschäftigen, was heute wohl dran ist. Und als ich diese Verse aus der Offenbarung des Johannes gelesen habe, bin ich zu einer völlig anderen Antwort gekommen. Das Wort Gottes richtet immer aus, wozu es gesendet ist. Es schafft und verändert. Es zerschmeißt und baut auf, ob es gehört wird oder nicht. Was mich darauf gebracht hat, war das Bild, das uns Johannes hier malt. Aus dem Munde des Menschensohns geht ein zweischneidiges, scharfes Schwert. Und er sprach: Fürchte dich nicht, ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Ja, was soll denn dieses Schwert anderes sein als das Wort, wenn es aus seinem Mund kommt? Das Wort Gottes, fassen wir zusammen, ist scharf und es schneidet. Also wohl auch nicht nur da, wo wir unsere Ohren öffnen, sondern auch da, wo wir und andere sie beharrlich verschließen. Die eine Seite des Schwertes weist dabei offensichtlich auf jene, die die Wahrheit hören und sehr ernst nehmen, und die andere auf die, die diese Wahrheit nur mit Missachtung bestrafen. Und Gott wirkt und spricht auch da, wo wir uns vor ihm verschanzen. Zumindest möchte ich Offenbarung 1 so verstehen. Er geht die Menschen immer wieder an, so Johannes. Die, die sich ihre Ohren verstopft haben, oder die, die auch ganz klar hören. Sein Wort ist ein zweischneidiges, scharfes Schwert. Ja gut, das könnte man zumindest mal als These, aber letztlich noch als Behauptung hinstellen. Wo finden wir das im Alltag wieder? Ich habe deshalb nachgedacht, mich erinnert und drei kleine, aber wahre Geschichten mitgebracht. Ein junger Mensch, so erzählte gleich am Dienstag in unserer Pastorensupervision ein Kollege, junger Mann, vielleicht 23 Jahre alt, so genau habe ich es nicht mehr in Erinnerung, steht wohl nur noch im losen Kontakt zu seiner Gemeinde. Inzwischen meint er, brauche er Gott nicht mehr. Die Sache Jesu hält er für überholt und die 10 Gebote sind ihm unwichtiger Kinderkram geworden, wie er es wohl mal wörtlich zitiert hat, als mein Kollege ihn mal versuchte, irgendwie mal wieder für irgendwas zu gewinnen. Das heißt, genau genommen denkt er darüber gar nicht mehr nach, wie er sagt, geschweige denn, dass er darüber redet, aber das sind halt so die Antworten, wenn man ihn danach fragt. Frecher Bengel. Aber der Kollege schmunzelt, als er das erzählt. Denn er sagt, Gott hat den nicht vom Haken gelassen. Diese Frechheit, dieser Trotz sind ja nicht von ungefähr. Da ist zum Beispiel seine Großmutter, die mit im Haus wohnt. Sie hat anfänglich immer mal wieder gemahnt, Junge, komm doch mal wieder mit in die Kirche. Oh, ich habe so manche Gesichter von uns vor Augen, die das auch so sagen würden. Hat sie inzwischen gelassen. Aber sie macht es ihrem Enkel wortlos immer wieder vor, dass ihr das Wort Gottes lebensnotwendig geworden ist. Man sieht sie schlicht jeden Sonntag im Gottesdienst und der Enkel sieht sie auch. Wenn sie nämlich um 11.30 Uhr wieder nach Hause kommt, naja, falls er dann schon wach ist. Und es stellt ihm jedes Mal neu eine Frage und es lässt ihn jedes Mal neu nicht kalt, jedenfalls nicht so kalt, wie er äußerlich tut, so mein Kollege. Es rührt, ob er es will oder nicht, eine Seite in ihm an. Ganz tief drinnen regt sich eine Ahnung. Der Kollege sagt, das ist dem Burschen abzuspüren, sonst würde er ja nicht mit ihm reden. Seine Großmutter hat etwas, was er nicht hat. Wenn die sonntags nach Hause kommt, dann ist sie gelassen.
dann hat sie irgendwas wie Trost, dann hat sie so einen entspannten Gesichtsausdruck, der manchmal sonst so verhärmt und angestrengt sein kann. Dann hat sie Humor, dann lacht sie auf einmal, kaum dass sie durch die Tür ist. Ich bin überzeugt, so erreicht Gott auch diesen jungen Mann. Sein Wort tut etwas an ihm. Ergebnis? Weiß ich noch nicht. Müssen wir das immer wissen? Eine zweite Geschichte aus meiner ersten Gemeinde in Meerholz. Eine Frau um die 60. Ich glaube, ich erzählte schon mal von ihr. Sie hatte damals schon vor 30 Jahren ein Kind verloren. Sie hat es nie verwunden. Seitdem konnte sie nicht mehr glauben, Zitat, es kann keinen Vater im Himmel geben, der mir mein geliebtes Kind wegnimmt. Da sag mal was drauf. Da hältst du besser die Klappe. Sie hat damals Gott die Tür ihres Lebens gewiesen. Offensichtlich, ihr Mann kam zu meiner Zeit immer alleine zum Gottesdienst. Immer. Jeden Sonntag. Seine Frau immer zu Hause. Denn, so sagte sie mal bei seinem Geburtstag, an dem ich dann da war, mit Gott will ich nichts mehr zu tun haben. Und ich sag's mal, ich konnte sie verstehen. Du auch? Das ist die eine Seite. Die andere, Gott hat ihr Lebenshaus nie verlassen. So zum Beispiel, als sie im Krankenhaus liegt und auf eine Operation wartet, da fällt ihr Blick auf einen Kalender an der Wand. Da steht der Spruch drauf, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Dann wird sie in Narkose versetzt und sie erzählt hinterher, das war der letzte Spruch, an den sie noch gedacht hat und der erste, nachdem sie aus der Narkose wieder erwachte. Die OP ist gelungen. Und als sie im Zimmer war, fiel ihr Blick auch sofort wieder auf diesen Spruch. Sie hat das dann später immer nie wahrhaben wollen, dass ihr Gott da geholfen hatte, ihr Kraft geschenkt, wo er ihr doch das Kind genommen hatte, Jahrzehnte vorher. Nein, der Spruch hat sie natürlich geärgert. Ja und? Manchmal muss Gott dich und mich ärgern. Aber immer wieder hat Gott sie seitdem angesprochen. In einem geistlichen Wort in der Zeitung. Komisch, ne? Kommt nicht in die Kirche, aber ruft mich dann an und schimpft wie ein Rohrspatz. Was der sich denn einbildet, der diese Andacht geschrieben hat. Sowas Weltfremdes. Och, andere Ungläubige, die lesen das erst gar nicht. Bei der Taufe in ihrer Familie, wo sie dann auch mal in die Kapelle kommen musste, stimmt, einmal war sie in der Kapelle. Durch einen Artikel im Gemeindebrief, den ihr Mann heute auf dem Esszimmertisch hat liegen lassen, eine Ansprache bei einer Beerdigung der Nachbarin, die ich gehalten habe. Und immer wieder einmal meinte sie, das sagte sie mir am Ausgang des Friedhofs 1995, dass man die Predigt ganz und allein für sie gesprochen hätte. Mehr als einmal bei solchen Gelegenheiten hat es also offensichtlich ein Wort gegeben, das sie in ihrer Seele tief getroffen hat. Aber nein, Gott hat in ihrem Leben keinen Platz. Es gibt niemanden, der einen größeren hätte. Gott kommt auch, und ich behaupte zu sagen, gerade zu denen, die ihn abweisen. Gott hat mehr Möglichkeiten als wir haben. Und noch eine dritte Geschichte, die haben offen gestanden wir hier geschrieben. Und ich hoffe, wir schreiben sie auch noch weiter. Diese Geschichte erzählt von unseren Diensten, die wir Gott und seinem Wort leisten. Sie handelt von einem Gemeindeglied, das ohne Scheu auf der Straße Leute auf ihren Glauben hin anspricht. Kommt nicht immer gut an, aber hartnäckig, gell, Elsbeth? Von einem anderen Gemeindeglied, das in den Kurkliniken ohne große Worte Hinweise auf unsere Gemeinde auslegt. Hoffentlich regelmäßig, denn die gehen manchmal aus, wie ich hörte. Von Menschen, die sich eigentlich nicht viel zu sagen trauen, jedenfalls nicht in Glaubensdingen, ansonsten überhaupt kein Problem, man kann gut mit denen reden. Aber über Glaubensdinge ist ein bisschen schwierig, aber donnerstags findet man sie regelmäßig in der Küche, spülen, abtrocknen. Am Tresen geben sie Kaffee und Kuchen aus. Entschuldigung, nichts Dolles.
Aber immerhin, ich hörte, als ich im Urlaub war, was für eine Frechheit, über 50 Gäste und ich bin nicht da.
Gibt's auch gar nicht.
Und damit erzählt diese Geschichte von all denen, die den für Gott verschlossenen Menschen ein Beispiel geben und mit diesem Beispiel vielleicht die Tür einen Spalt breit öffnen, damit Gott seinen Fuß dazwischen stellen kann und nur ein Wort hineinsprechen kann in ihre Lebenssituation. Wie wichtig sind solche oft ganz unscheinbaren Dienste für Gott und für solche Menschen? Wie wichtig ist es, dass wir an dieser Geschichte immer mehr und immer weiter schreiben? Wir sehen, Gottes Wort ist ein zweischneidiges Schwert. Denn ob es in die eine Richtung trifft oder in die andere, das entscheidet nicht mal Gott, geschweige denn wir, sondern die, die es trifft. Und noch wichtiger, denken wir nur an den Inhalt dieses Wortes und Schwertes. Fürchte dich nicht, ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Um wie viel geht es hier eigentlich? Was steht da nicht auf dem Spiel? Das Wort kann Menschen also den Himmel aufschließen, die Tür in die Ewigkeit öffnen. Wie wichtig kann da unser Dienst für dieses Wort sein, wenn wir ihn nur tun? Ja, ich bin auch resigniert, wenn ich an manche Menschen denke, mit denen ich schon so oft gesprochen habe. Das kennst du auch in deiner Familie, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz. Ja, das ist resignierend. Aber was passiert, wenn du jetzt aufgibst? Ist es vielleicht so, dass dieser Mensch nur noch einen kleinen Anstupser, einen glaubhaften allerdings, braucht, damit Gott seinen Fuß in die Tür bekommt? Und das klappt nicht, weil du aufgibst, weil du keinen Bock mehr hast zum Spülen oder tatsächlich in der Kantine mal den Kopf zu senken, bevor du isst. Ich weiß es nicht, was es ist. Für mich gibt es nach dem Urlaub, nach der Lektüre von Offenbarung 1, keinen Grund mehr zu resignieren. Auch wenn viele Menschen unserer Tage die Predigt des Wortes in der Kirche nicht mehr suchen. Gott findet vielleicht durch uns hier noch ganz andere Wege zu ihren Herzen.